Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Harz hinter den Kulissen. Heute bei mir im Podcaststudio ist zu Gast Hendrik Milner von der Sternwarte St. Andreasberg. Hendrik ist der Vorsitzende des Vereins Sternwarte St. Andreasberg. Und heute geht es darum, was man bei der Sternwarte alles erleben kann, was die Sternwarte überhaupt ist. Und ich bin gespannt, ganz viel über den Verein und den Weltraum heute zu erfahren, im weitesten Sinne. Hallo Hendrik, schön, dass du heute da bist.
Hallo Luca, ich freue mich, da sein zu dürfen.
Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt.
Ja, dann stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du, was machst du, seit wann bist du bei der Sternwarte engagiert in dem Verein?
Ja, mein Name ist Hendrik Milner. Ich bin seit 2018 im Verein der Sternwarte engagiert. Ich bin ursprünglich im Jahr 2000 hochgekommen hier in den Harz. Habe an der Uni Ingenieurwesen studiert, also den guten alten Diplom-Ingenieur, und bin hier gerne hängen geblieben. Habe das zu meiner Wahlheimat gemacht.
Wo kommst du ursprünglich her?
Ursprünglich komme ich aus dem Sauerland. Das ist von der Mentalität und von der Witterung her durchaus vergleichbar.
Ja, und du bist dann im Harz hängen geblieben, bist jetzt Vorsitzender des Vereins. Seit wann gibt es denn die Sternwarte? Die gibt es ja schon länger, als du dabei bist, hast du mir gerade schon gesagt.
Tatsächlich gibt es den Verein Sternwarte St. Andreasberg bereits seit dem Jahr 2008. Allerdings die ersten 6 Jahre ohne eine feste Bleibe, sondern die sind eben entsprechend von Gaststätte zu Gaststätte getingelt, um Vorstandssitzungen und Vereinssitzungen zu halten, und haben gerne auf den Wiesen um die Jordanshöhe entsprechend sich positioniert, um nachts zu spechteln, nachts mit den Teleskopen in den Himmel zu schauen. Seit 2014 sind wir jetzt auf dem Gelände des Internationalen Haus Sonnenbergs, direkt nördlich der Jordanshöhe, seit 2014, und sind da auch nach wie vor noch verortet.
Ja. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr dann da diesen festen Standort bekommen habt?
Es ist tatsächlich damals von Friedhard Knolle vermittelt worden, die gesagt haben, Mensch, da gibt es noch freie Räumlichkeiten beim IHS, die nicht genutzt werden, und ob wir da nicht unterkommen wollen. Und das haben haben meine Vorgänger damals angenommen und das Ganze ausgebaut mit der entsprechenden Beobachtungsstation südlich des Gebäudes, schönen Hanglage, wo man wirklich wunderschön in den Nachthimmel schauen kann.
Ja, cool. Du hast gerade gesagt, auf den Wiesen zu spechteln. Den Begriff kenne ich nicht.
Ja, das ist tatsächlich der Fachbegriff.
Für Sterne beobachten.
Ja.
Okay, interessant. Der Standort St. Andreasberg ist ja ist ja auch bewusst gewählt, würde ich sagen. Warum ist ausgerechnet dort die Sternwarte? Also was macht diesen Standort so prädestiniert, um dort die Sterne zu beobachten?
Nun, in erster Instanz natürlich die Dunkelheit. Wir haben hier bei uns wenig Beleuchtung im Harz. Man kann, wenn man nachts in den Himmel hochschaut, das auch wunderbar sehen. Wir haben das Panorama der Milchstraße über unseren Köpfen, das zeichnet sich sehr schön ab. Und tatsächlich gab es Anfang der 2000er Jahre mal den Gerüchten zufolge einen Gast, der hier tatsächlich übernachtet hat in St. Andreasberg und sich auf die Jordanshöhe gestellt hat und gesagt hat, Mensch, hier müsste man doch eigentlich mal eine Sternwarte machen. So schön ist der Himmel hier. Und ja, daraus haben dann meine Vorgänger Praxis werden lassen.
Ja. Was ist denn deine konkrete Aufgabe im Verein, und wie bist du so zu diesem ganzen Thema Sterne beobachten überhaupt gekommen? Also was fasziniert dich daran so?
Tja, ich habe wahrscheinlich auch einfach mal als Kind irgendwann ein Teleskop geschenkt bekommen, das in Qualität absolut abgängig war und natürlich nichts getaucht hat, mangels der Expertise meiner Eltern. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich als Ingenieur der Naturwissenschaften durchaus zugetan, und dann ergibt sich das vermutlich recht schnell, dass man sagt, also ich laufe sowieso gerne bei uns im Harz, wir wandern mit der Familie recht viel.
Ja.
Und das, was man tagsüber in der Natur macht, kann man natürlich nachts fortführen, nur entsprechend mit Blick nach oben. Und der Weltraum ist natürlich ein faszinierendes Gebilde für naturwissenschaftlich interessierte Menschen, einfach weil man, es entzieht sich den meisten Sinnen. Man kann es mit den Augen wahrnehmen und man kann viel abstrakt darüber nachdenken. Ich meine, das machen die Physiker tagtäglich. Und es ist ein ganzer Kosmos, der sich also buchstäblich dahinter verbirgt. Das ist natürlich durchaus was, was die Leute auch früher am Lagerfeuer schon fasziniert hat,
ja,
wo entsprechend viele Sternsagen auch aus entstanden sind, die Sternzeichen an den Nachthimmel gebannt wurden. Das war früher die Leinwand, an der man die Geschichten hat lebendig werden lassen. Und das ist heute nicht anders.
Ja. Jetzt denkt vielleicht der ein oder andere an zuerst mal an ein Planetarium oder sowas, wenn es um Sterne beobachten geht. Was genau ist der Unterschied zwischen einer Sternwarte und einem Planetarium? Vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
Ja, tatsächlich ist ein Planetarium wahrscheinlich eher der Hingucker, einfach weil es sich gebäudetechnisch deutlich besser manifestiert. Eine Sternwarte ist eigentlich nur ein fester Ort, an dem man sein Teleskop aufstellen kann. Und es ist sehr rigide, also sehr steif, mit dem Boden verbunden, wackelt nicht. Kann zum Beispiel von Balkonen nur schwer abraten, weil Gebäude inhärent federnd gebaut sind, damit sie entsprechend Schwingungen aufnehmen können. Eine Sternwarte ist exakt das Gegenteil.
Ja.
Also die beste Sternwarte ist ein Kubikmeter Beton, auf dem man ein Teleskop montieren kann,
stark,
fest in der Erde. Das ist, deswegen sieht eine Sternwarte meist auch ganz unscheinbar oder kann ganz unscheinbar aussehen. Die meisten erwarten eine Kuppel an der Stelle. Tatsächlich ist das Planetarium das Einzige, was wirklich eine Kuppel braucht, weil ein Planetarium sich eben entsprechend mit der Projektion eines künstlichen Sternenhimmels auf eine halbrunde Leinwand beschäftigt, während die Sternwarte eben entsprechend nur, ja, ins All schauen möchte, und dafür braucht man einen stabilen, geschützten Standort. Die Kuppel ist meistens ganz praktisch um ein Teleskop herum gebaut, also das ist dann eine deutlich kleinere Kuppel als bei einem Planetarium, einfach weil dort das Teleskop geschützt ist vor Witterung, wenn es nicht benutzt wird, und ein gewisser Vandalismusschutz entsprechend auch besteht. Wir haben bei uns bisher noch nicht geschafft, so eine Kuppel bauen zu können. Die sind nicht ganz günstig. Mhm. Wir haben aktuell tatsächlich 5 Säulen südlich des Gebäudes mit jeweils einem Kubikmeter Beton unten dran. Da haben wir gleich schon Bodenschätze. Nein, Spaß. Und die sind in unterschiedlichen Höhen tatsächlich gebaut. Und da kann man entsprechende Teleskope dann draufstellen. Die sind dann automatisch horizontal ausgerichtet. Und wir haben auch so ein Adapter, wenn man die entsprechend auf die Säulen draufsetzt, sind sie auch direkt eingenordet. Das ist dann wichtig, wenn man entsprechend über Himmelskoordinaten Objekte ausfindig machen möchte, die, okay, eben zu dunkel sind, um sie, ja, mit dem Auge zu sehen.
Wie orientiert man sich denn überhaupt am Sternenhimmel, wenn man jetzt nach oben schaut?
Na,
also per Koordinaten oder, also wie, oder anhand von Sternbildern? Oder?
Beides.
Okay.
Ganz klar, beides. Heute gibt es natürlich ganz, ganz viele Hilfsmittel, Apps, die einem via Augmented Reality, also mit Einblendung, Überlagerung über die Kamera, die Sternzeichen am Himmel aufzeigen. Das ist natürlich eine ganz wunderbare Einstiegshilfe. Wenn man das lang genug gemacht hat, braucht man das tatsächlich nicht mehr. Dann erkennt man den ganzen, erkennt man die Sternzeichen so, und alles, was kein Akku braucht, ist natürlich deutlich pflegeleichter. Mhm. Also verwenden wir immer noch die üblichen drehbaren Sternenkarten oder aber einfach wirklich auch nur ein Atlas mit den Objekten am Himmel und orientieren uns dann tatsächlich an den Sternzeichen. Der erste, okay, Blick geht natürlich immer zum großen Wagen. Das ist bei den semiprofessionellen Leuten nicht anders.
Ja.
Mit dem großen Wagen findet man relativ schnell den Polarstern. Wenn man hinten die letzten beiden Kastensterne so 5-mal nach oben raus verlängert, zeigen wir auch immer gerne bei uns dann im Planetarium oder am Himmel, wenn wir entsprechende klare Witterung haben. Vom Polarstern findet man die Cassiopeia, das Himmelsweh, von dort kommt man leicht zum Pegasus und so weiter und so weiter. Und man nutzt dann tatsächlich diese Sternzeichen, um auch dunklere Objekte zu finden. Wenn man weiß, na, 3/4 auf dem Weg zwischen diesen beiden Sternen, da gibt es eine Galaxie, die kann man sich anschauen, und dann hat man das Teleskop schon grob ausgerichtet und dann erhöht man einfach schrittweise die Vergrößerung, mhm, in dem entsprechenden Bereich, bis sich erstmals eventuell Konturen abzeichnen von dem Objekt, das man sich anschauen möchte. Wenn das nicht funktioniert, dann kommen die Himmelskoordinaten zum Einsatz. Dafür muss das Teleskop dann natürlich wirklich sehr genau ausgerichtet werden. Meistens nimmt man sich aber auch da wieder ein Objekt, das man gut sehen kann, wie beispielsweise einen Stern eines Sternbildes oder den Mond oder einen Planeten. Justiert das Teleskop, ja, darauf, dass der schön zentriert ist, und dann kann man diese Koordinaten an der Nachführung, also an dieser Montierung, die das Teleskop trägt und bewegen kann, abgleichen, und dann ist sozusagen das Teleskop auf dieses Objekt justiert worden und man kann von da aus sich dann die entsprechende Drehung und Einstellung der Koordinaten auf ein anderes Objekt, das eben viel zu dunkel ist, um es so zu sehen, einrichten. Und dann macht man tatsächlich das, was man üblicherweise auch mit von der Landschaftsfotografie kennt, also zumindest von der Nachtfotografie oder Neudeutsch Nightscape. Man macht eine Langzeitbelichtung durch das Teleskop. Dann ist das Teleskop zu einem großen Teleobjektiv geworden und man kann durch die Lichtsammelleistung des früher Film, heute Chips, entsprechend auch dunklere Objekte ablichten und das Ganze dann auch in Farbe.
Ja, cool. Dazu gleich mal zum Thema Fotografie. Das finde ich sowieso interessant, weil für mich als Fotograf ist auch das Milchstraßenfotografieren irgendwie immer echt spannend und macht viel Spaß. Man kann das im Harz sehr, sehr gut machen an vielen Orten. Bei euch kann man noch wirklich so diese Deep Space-Fotografie ja dann quasi auch machen. Ne? Also bietet ihr das auch an? Oder also könnte ich jetzt theoretisch mit meiner Kamera, könnte ich meine Kamera an eins von euren fetten Teleskopen unten dran machen und dann damit fotografieren oder braucht man dafür eine spezielle Kamera oder so?
Nein, tatsächlich nicht. Es gibt aber natürlich durchaus Probleme, wenn man handelsübliche Kameras nimmt, die für die Landschaftsfotografie ausgelegt sind. Zum Beispiel leuchten sehr, sehr viele der Objekte im Weltraum eher im Infrarotbereich. Deswegen haben die meisten Spiegelreflexkamera oder DSLR-Kamera einen Infrarotfilter drin, einfach weil alle warmen Flächen der Landschaftsfotografie ansonsten das Bild stark aufhellen würden. Mhm. Dieses Filter ist natürlich dann stark im Weg. Das heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem entsprechende Fotos damit machen könnte. Aber wenn man mehr Kontrastinformationen möchte von den Objekten, kürzere Belichtungszeiten haben möchte, dann würde es sich lohnen, entweder die Kamera zu öffnen, das Filter rauszunehmen. Das geht nicht immer zerstörungsfrei. Das heißt, der Rückweg ist dann meistens verwehrt. Oder man nimmt entsprechende Astrocams, die direkt so schon ausgerichtet sind, dass sie im Infrarotbereich kein separates Filter haben. Da ist dann meistens der Sensor, der CMOS-Chip, auch noch separat gekühlt, um möglichst wenig Rauschen zu haben. Mhm. Und dann bekommt man relativ schnell dann bessere Ergebnisse. Ja. Aber wie gesagt, mit einer Spiegelreflexkamera ist ein durchaus probater Einstieg.
Ja. Dann vielleicht gleich mal zu dem Thema, du hast gerade gesagt, dann kann man so weit reinzoomen, bis man da die Galaxie im Bild hat. Wie weit kann man denn von euch mit euren Teleskopen ins All hinausschauen?
Das geht natürlich schon ganz schön weit. Also wir können mit handelsüblichen Teleskopen nicht das Ende des Universums erreichen, das noch keiner gefunden hat. Also nein, aber wir können auf jeden Fall die Objekte unserer Milchstraße sehen und darüber hinaus auch andere Galaxien, die eben durchaus außerhalb liegen. Ein ganz prominentes Beispiel ist die Andromeda-Galaxie, die schlappe 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist. Mal so in etwa die Hausnummer, die Milchstraße hat, in etwa einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren. Das ist also im Vergleich dazu nochmal relativ klein. Also auch die Distanz zwischen den Galaxien ist unglaublich unvorstellbar groß. Und die Andromeda-Galaxie, die kann man tatsächlich relativ gut sehen. Ja, mit den neuen Weltraumteleskopen kann man natürlich noch weiter schauen, aber das ist auf jeden Fall 2,5 Millionen Lichtjahre kann man locker durch unsere Atmosphäre, durch Teleskope überbrücken, wenn nicht irgendwelche Staubwolken entsprechend dazwischen sind. Das würde natürlich das Licht blockieren. Ja. Sieht aber teilweise auch ganz schön aus, der Pferdekopfnebel, der ist, glaube ich, vielen Leuten auch noch ein Begriff. Das ist nämlich eigentlich ein Schattenschnitt von einem dahinterliegenden leuchtenden Nebel und also auch Staubwolken können am Nachthimmel schön aussehen.
Ja, kenne ich auch viele Bilder von, wo dann wirklich so diese lila-roten Wolken im Bild sind. Was denn so für dich das, oder was beobachtest du am liebsten?
Ich beobachte tatsächlich am liebsten Kugelsternhaufen. Kugelsternhaufen, das sind, man vermutet, dass das frühe Galaxien sind, also Zusammenballungen von vielen 1000 bis 100.000 Sternen, die relativ scharf aufeinander hängen. Und das ist, das sieht immer so ein bisschen aus, als würde man in so ein Nadelkissen hineinschauen. Also man hat wirklich eine Ansammlung von 100.000 Sternen, die sich sehr, sehr kontrastscharf abzeichnen gegen den schwarzen Hintergrund. Und das ist einfach diese Kontrastschärfe, das ist ein sehr plastisches Bild. Das macht schon sehr viel Spaß im Teleskop anzuschauen.
Was würdest du denn sagen, ist so die beste Jahreszeit, um den Sternenhimmel oder auch wirklich so Deep Space Galaxien zu beobachten? Geht das zu jeder Jahreszeit gleich gut oder ist das dann und wann besonders gut, besonders gute Bedingungen?
Prinzipiell ist natürlich das Wetter erstmal der Blocker Nummer 1, wenn die Wolken verhangen sind und das haben wir in St. Andreasberg durchaus ausreichend häufig, dass uns das Wetter in die Suppe spuckt. Also ja, man braucht natürlich eine klare Witterung, also das heißt auch leichter Nebel würde dafür sorgen, dass Streulicht den Himmel aufhält und da sind wir tatsächlich in St. Andreasberg aber bei klarer Witterung recht gut gestellt. Wir sind halt hier bei 700 Metern, 710 Metern Höhe über dem Meeresspiegel. Damit haben wir schon mal einen großen Vorteil gegenüber der norddeutschen Tiefebene sozusagen, einfach weil der ganze Dunst in die Täler sinken kann und wir eine recht trübungsarme Luft über unseren Köpfen haben. Dazu kommt, wie vorhin schon gesagt, die geringe Beleuchtung der Straßen. Die Stadt St. Andreas, die Stadt Braunlage achtet doch immer darauf, dass die zumindest öffentlich verbauten Leuchtmittel möglichst gute Abstrahlcharakteristik Richtung Boden haben. Damit hat man auch schon mal wenig Streulicht, das sich einfach in die Atmosphäre ergibt. So, das vorweggestellt. Wir haben also klaren Himmel. Wir haben unsere exponierte Lage hier im Harz. Dann kann man tatsächlich das ganze Jahr über in den Nachthimmel schauen, wobei der Nachthimmel natürlich unterschiedlich lang ist zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Mhm. Gerade 4 Wochen um die Sommersonnenwende, da wird es eigentlich gar nicht mehr richtig dunkel. Also die Sonne geht ja dann erst so um, weiß ich nicht, 9:30 unter und kurz nach Mitternacht gefühlt schon wieder auf. Hat also nur eine sehr, sehr kurze Nacht und tatsächlich sinkt die Sonne nicht so weit unter den Horizont, dass nicht die obersten Luftschichten, die obersten Schichten der Atmosphäre noch sonnenbeschienen wären. Also das heißt, der Sommer plus minus 4 Wochen um Sommersonnenwende, die sind eigentlich ungeeignet, um wirklich die dunkelsten Objekte aufzusuchen, speziell mit einer Kamera, einfach weil der Himmel zu doll selbst leuchtet, zu doll aufgehellt ist. Aber alles davon ab, Herbst und Frühling sind natürlich prädestiniert mit schon deutlich längeren Nächten und der Winter ist natürlich dann das Optimum, was die Länge der Nacht betrifft. Dummerweise ist es noch die kälteste Jahreszeit,
wo man sich
gescheit einpacken muss. Ich kann da tatsächlich jemandem warme Tipps geben. Es gibt Gefrierhaus-Overalls. Also wenn man wirklich regelmäßig draußen ist, es gibt so Overalls, die sind geeignet für Leute, die eben tagtäglich 8 Stunden lang in einem Gefrierhaus arbeiten müssen, in der Lebensmittelindustrie. Und die sind sind deutlich günstiger, als wenn man sich so übliche Winterbekleidung anschaut.
Ja.
Ich meine, so bei 170 Euro in etwa liegt man natürlich schon. Aber und die halten einfach sehr schön mollig warm. Und wenn man dann noch was gegen kalte Füße tut, dann spricht eigentlich einer langen Nacht selbst im Winter nichts dagegen. Das geht dann wunderbar. Und dann hat man wirklich viel, viel Zeit, um Fotos zu belichten oder auch entsprechend sich Objekte im Teleskop mit dem Auge anzuschauen.
Ja, das ist schon mal ein starker Tipp mit dem Gefrierhaus-Overall. Für mich als Naturfotograf auch auf jeden Fall ein guter Tipp, da werde ich mir mal einen anschaffen. Wie oft man schon irgendwo bei minus 12 Grad zum Sonnenaufgang stand im Winter und sich da dumm und dämlich gefroren hat.
Ja, eine Kleinigkeit habe ich tatsächlich noch. Gerade wenn du an der Milchstraßenfotografie interessiert bist, die sieht man tatsächlich nicht zu jeder der Jahreszeit gleich gut. Also da ist so der Frühjahr eigentlich immer der Bereich, wo man des Nachts eben Richtung Außenbereich der Milchstraße schaut. Also da denkt man schon, huch, irgendwie ist die Milchstraße ein bisschen ausgedünnt. Ja, das liegt einfach darum, dass wir uns im Frühjahr auf der anderen Seite der Sonne befinden als im Herbst. Das heißt, wenn man dann nach oben, also von der Sonne weg, schaut es nachts, dann sieht man eben im Frühjahr eher so Richtung Außenbereiche der Milchstraße, da kommt nicht mehr so viel, während das im Herbst eben genau das Gegenteil der Fall ist. Da schaut man so mehr Richtung Zentrum der Milchstraße und da sieht man natürlich dann die Milchstraße deutlich kontraststärker am Nachthimmel und das macht sehr viel mehr Spaß, sie zu fotografieren. Deswegen haben wir da beispielsweise auch im September immer unser Teleskoptreffen, komme ich gleich gerne auch noch zu, wo man entsprechend dann auch solche Fotografien sehr, sehr gut machen kann.
Der Mond spielt natürlich auch noch eine große Rolle. Ne? Also ich kenne das vom Fotos machen, dass wenn Vollmond ist, da kann noch so klarer Himmel sein, dann sieht man quasi nichts, weil der einfach zu hell leuchtet. Ist das bei, wenn man wirklich tiefer ins All schaut, auch relevant? Also stört das Licht vom Mond dann auch so sehr, wie wenn ich die Milchstraße fotografieren will?
Absolut. Der Mond ist die Lichtverschmutzungsquelle Nummer 2, direkt gefolgt von der direkt nach der Sonne. Und ist uns dann ein Dorn im Auge, was Fotografie und auch Beobachtungen im Deep-Sky-Bereich betrifft.
Ja.
Also der Mond ist sicherlich auch schön im Teleskop anzuschauen, aber das haben wir natürlich schon zuhauf gemacht. Und es gibt doch sehr viel mehr Objekte als den Mond. Insofern ist Neumond natürlich immer der Kandidat, wo man dann entsprechende Beobachtungsabende machen wollen würde. Das Wetter ist dummerweise zu Neumond dann auch nicht unbedingt automatisch auf Hochdruck gesetzt. Also das heißt, wir haben 12 Termine eigentlich im Jahr, die Neumonde. Und da sucht man sich dann möglichst Beobachtungsabende. Da haben wir bei uns vom Verein auch unsere Mitgliederabende hingelegt. Und entweder wir haben klaren Himmel und wir können dann da, idealerweise am Wochenende, weil wir auch viele Berufstätige haben, in den Nachthimmel schauen. Oder das Ganze wird zu einer theoretischen Veranstaltung.
Ja, Stichpunkt Mond. Was ich immer ganz interessant finde, ist, dann wird ja hier irgendwie alle Jubeljahre heißt es dann mal, ja, ist der Blutmond, ist jetzt zu sehen, der ist dann irgendwie weiß ich nicht, der ist einmal in 120 Jahren immer nur zu sehen, aber dann doch irgendwie alle 4 Jahre. Also gefühlt ist der relativ häufig zu sehen, dieser Blutmond. Kannst du dazu mal was sagen, wie kommt dieser Blutmond zustande und wie oft kann man den wirklich sehen?
Ja, Blutmond ist natürlich wirklich eine schöne Sache. Also es passiert tatsächlich nicht so häufig, aber es ist letzten Endes ist es eine Mondfinsternis. Also das heißt, dass sich entsprechend die Erde zwischen Sonne und Mond schiebt und einen Schatten auf den Mond wirft. Naja, der Mond ist jetzt sehr, sehr viel kleiner als Sonne und auch als Erde. Insofern ist es relativ leicht, den zu beschatten. Aber dass man es schafft, dass zum einen von unserer Warte hier im Harz oder generell aus Deutschland der Mond zu dem Zeitpunkt sichtbar ist, wir Nacht haben und er dann gerade eben den Schatten passiert, das ist so eigentlich das, was man hinbekommen muss zeitlich. Blutmond passiert, wenn nicht nur der Schatten der Erde auf den Mond fällt, sondern wenn er dann aus dem Schatten auftaucht. Also das heißt sozusagen das Abendrot, das gerade eben so am Planeten vorbeikommt, an der Erde vorbeikommt. Also ne, irgendwo ist
so ein bisschen wie Alpenglühen. So
in etwa, ja. Genau. Das blaue Licht geht irgendwo, wird von der Atmosphäre zerstreut. Das rote Licht geht deutlich besser durch, weswegen wir eben entsprechend abends und morgens mal dieses schöne Himmelrot haben. Das geht aber noch weiter. Das rote Licht geht auch weiter durch die Atmosphäre und trifft schlussendlich dann auf den Mond, eben genau in dem Bereich, wo der Schatten dann, der Erdschatten aufhört und der Mond wandert dann sozusagen durch dieses Zwielicht, durch dieses Abendrot und das lässt ihn so schön rot leuchten. Also dass da wirklich alle Ereignisse zusammenfallen, das ist eigentlich so, dass man das hinbekommen muss. Man hat selbst eben Dunkelheit, dass man den Mond gut sehen kann, weil er nicht mit voller Kraft beleuchtet wird von der Sonne, eben nur von dem Streulicht durch die Atmosphäre. Und er muss an der richtigen Stelle sein und also muss schon relativ viel glatt gehen, dass man einen Blutmond tatsächlich sieht. Haben wir jetzt auch erstmal nicht geplant. Mondfinsternis gibt es eine dieses Jahr, aber ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, ob die von uns hier zu beobachten ist.
Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Wie ist es denn mit der Technik? Du hast gerade schon mal gesagt, ihr habt da verschiedene Teleskope. Jetzt mal nur zum Beispiel die ISS, die ist ja relativ nah an der Erde dran. Mhm. Wie nah könntest du jetzt mit dem stärksten Teleskop, was ihr bei euch habt, könntest du da in der ISS einmal deins durchs Fenster gucken oder wie weit kommt man daran?
Tatsächlich ist die ISS relativ nah dran, aber im Vergleich zur Atmosphäre, im Vergleich zur Entfernung ist sie aber auch doch noch relativ klein. Man kann mit dem Teleskop, das ist die allererste Übung am Tag, natürlich erstmal die umliegenden Baumspitzen einstellen. Das ist so die erste Justage, wo man sagt, hier passt denn mein Suchfernrohr, das oben aufsitzt, noch mit dem Teleskop überein. Also man stellt sozusagen die ferne Kirchturmspitze ein, um mal grob zu gucken, ist mein Teleskop denn noch justiert und kann ich mit dem Suchfernrohr irgendwas anpeilen und das dann hinterher im Teleskop auch vergrößert sehen. Das ist so das Übliche. Also das geht ganz wunderbar. Man kann damit super Tannenzapfen zählen, wird aber auf Dauer tatsächlich auch langweilig. Ja. Die ISS ins Teleskop reinzukriegen ist gar nicht so leicht, weil die recht schnell ist und in 90 Minuten wirklich einmal den Planeten umrundet. Also da muss man schon wirklich sehr flink sein und viel Glück haben. Es gibt Leute, die schaffen das, aber mit viel Vorbereitung und dann wartet man sozusagen den richtigen Abschnitt ab, guckt, wann kommt sie denn das nächste Mal vorbei und versucht das Teleskop vorher entsprechend zu justieren und dann auf Aufnahme zu drücken. Meistens dann als Filmaufnahme und da ist dann in der Regel ein Schnappschuss mit dabei. Ja.
Also ist es dann doch einfacher, besonders große Objekte zu fotografieren, auch wenn sie sehr weit weg sind, wie so eine ganze Galaxie.
Ja, also es gibt viele Leute, die gesagt haben, hey, die NASA ist damals nicht auf dem Mond gelandet, wir können das Landemodul gar nicht im Teleskop sehen. Dieses Landemodul hat in etwa die Größe eines PKW und auch der Mond, auch wenn er nur 380.000 Kilometer entfernt ist, das ist so klein, dass man auch mit wirklich guten Teleskopen das Ganze nicht auflösen kann, aber kleine Fun Fact am Rande. Mittlerweile ist die reichlich oft abgelichtet worden, auch von anderen Nationen, die den Mond mittlerweile umkreist haben. Also sie ist da.
Ja, das glaube ich auch. vielleicht nochmal zu eurem Team und eurem Verein ein bisschen ins Detail zu gehen. Du hast gerade gesagt, ihr seid natürlich mehrere Leute, die sich auch aktiv engagieren vom Verein und sowas machen wie diese Teleskoptreffen. Wie groß ist euer Team ungefähr und wie viele Mitglieder habt ihr? Kann man bei euch noch Mitglied werden?
Ja, natürlich. Wir suchen immer händeringend nach Mitgliedern und sind begierig, darauf zu teilen. Also wir sind keine Sternwarte im wissenschaftlichen Sinne. Bei uns wird keine Forschung nach Stand der Technik betrieben. Man kann uns wahrscheinlich am besten als Volkssternwarte bezeichnen. Und als solche sind wir natürlich ehrenamtlich aufgestellt. Also wir haben einen Verein hinter der Sternwarte, den Verein Sternwarte St. Andreasberg e.V. Der hat aktuell rund 160 Mitglieder und ich sitze dem Vorstand vor. Wir haben einen Vorstand aus aktuell 5 Personen und ein Team natürlich noch, das deutlich, also mit 5 Personen kommt man natürlich nicht so weit, was die tägliche Arbeit oder was die Arbeit in der Sternwarte betrifft. Wir haben also ein Team von, ja, kann man gar nicht sagen, schwankt immer so ein bisschen, einfach dadurch, dass es Ehrenamt ist und alle, spätestens seit Corona zumindest, die neuen Mitglieder alle noch berufstätig sind, muss man immer ein bisschen schauen, wer Zeit hat und sich zur Verfügung stellt. Aber wir haben mittlerweile tatsächlich ein Team, da bin ich da sehr stolz drauf und das ist auch nicht selbstverständlich, von so rund 15 Leuten, die sich regulär wenigstens einmal im Monat bei uns engagieren. Das macht dann schon sehr viel Spaß, wenn man mit so einer Personaldecke arbeiten kann.
Ja, finde ich auch ganz schön viele Leute für einen Verein einer Sternwarte. Habt ihr dann auch immer so regelmäßige Öffnungszeiten?
Leider nicht. Leider können wir regelmäßige Öffnungszeiten personell nicht abbilden, einfach weil, wie gesagt, wir sind alle, haben noch Familie, sind berufstätig nebenbei.
Nebenbei noch.
Und wir laden in der Regel am ersten Samstag im Monat zum Astroabend ein, zur Winterzeit meistens 18 Uhr, zur Sommerzeit um 19 Uhr. Wir passen das immer so ein bisschen an, damit die Leute nicht ewig warten müssen, bis es dunkel ist und sie dann mal tatsächlich durch ein Teleskop durchschauen können, sofern uns der Himmel denn gnädig ist. Aber das ist ein entsprechender fester Termin, den wir hinbekommen. Natürlich ist auch da nicht unbedingt immer Neumond, aber auch den Mond im Teleskop zu schauen, wenn man noch gar nicht in den Himmel geschaut hat, ist schon eine schöne Sache und ein gutes Erlebnis. Das ist eigentlich auf jeden Fall eine dankbare Geschichte.
Ja. Und da kann man dann einfach vorbeikommen, auch, oder muss man dafür Mitglied sein bei euch?
Nein, wir haben für Mitglieder natürlich noch eine deutlich mehr Infrastruktur. Wir haben also auch mittlerweile eine digitale Kopie des Vereins im Internet erzeugt. Also wir haben einen Chat-Server, der den Austausch, den fachlichen Austausch ermöglicht und die Kommunikation bis hin zum Schnacken. Da kann man sich entsprechend auch deutlich kurzfristiger absprechen und sagen, wir möchten uns heute Abend treffen, jetzt gerade ist wirklich wunderschönes Wetter oder es gibt gerade Polarlichter, die sind ja auch momentan in aller Munde und so finden sich dann relativ zügig kleine Gruppen, 2-3 Leute oder manchmal auch 5-6 Leute, die sagen, ja doch, heute Nacht ist so schönes Wetter da, können wir schön zusammenarbeiten und das macht das Ganze natürlich dann auch ein bisschen attraktiver, als wenn man sich alleine in der Kälte die Beine in den Bauch steht und auf die Kamera wartet oder durchs Teleskop schaut, das macht dann schon sehr viel mehr Spaß. Ja. Aber du hast recht, zu den öffentlichen Veranstaltungen am ersten Samstag im Monat, da laden wir dann groß ein. Steht bei uns auf der Webseite, wird hier in der lokalen Presse meistens auch kommuniziert. Und dass die Witterung dann aber natürlich passt, das ist purer Luxus und nicht so häufig gegeben. Wir haben dann meistens noch ein Vortragsprogramm und da wird tatsächlich bei uns auf der Webseite einen Knopf, mit dem man sich einen Platz reservieren kann, weil wir nur recht begrenzte Sitzkapazitäten haben. Und wir haben auch ein kleines Planetarium, allerdings wirklich nur eins und drunter stehen, dass wir wenigstens einen computergenerierten Sternenhimmel anbieten können, wenn denn wirklich da dann der Himmel wolkenverhangen ist, dass man mal das Ganze auch nicht nur rein theoretisch beleuchten muss, sondern auch mal sieht, wie sähe das denn jetzt aus, wenn wir nicht Harzer Wetter hätten.
Stark. Ja, du hast gerade schon angesprochen, ihr habt jetzt keinen wissenschaftlichen Anspruch, sondern eher seit diesem Thema Bildungsarbeit, vor allen Dingen da der Fokus drauf, wie zum Beispiel, was du jetzt sagst, Vorträge, Workshops bietet ihr, glaube ich, dann auch an, ne? Was macht ihr da alles so in diese Richtung?
Ganz unterschiedlich tatsächlich. Also wir haben in erster Linie mal populärwissenschaftliche Vorträge. Also da muss auch keiner Angst haben, dass er da abgehängt wird. Also sagen, unsere Zielgruppe sind die interessierten Laien. Das ist eigentlich jedermann, der gerne nach oben schaut und man sagt, Mensch, ist da nicht irgendwas dahinter? Also unsere Vorträge sind durchaus, nicht alles sind kindergerecht aufgearbeitet, aber doch, wie gesagt, für den interessierten Laien sehr gut zugänglich. und hoffentlich auch interessant. Also wir haben da relativ viele positive Rückmeldungen bekommen. Das stimmt mich zuversichtlich, dass wir in der Schlagrichtung ganz gut aufgestellt sind.
Wie viele Vorträge habt ihr so im Jahr?
Wir haben zu jedem Astroabend in der Regel 2 Vorträge. Manchmal drei, manchmal ist auch ein Reisebericht dabei, zum Beispiel zu den Lofoten, um Polarlicht zu jagen. Das ist aber die Ausnahme tatsächlich. Manche Leute reisen auch nach Namibia, also wo es dann noch richtig deutlich trübungsärmere Luft gibt und noch dunkler ist als hier bei uns. Also wir leben in Europa ja schon auf einer Insel, die recht stark beleuchtet ist. Ja. Das sieht auf anderen Kontinenten anders aus und sowas streuen wir natürlich auch gerne ein. Das ist dann aber weniger fachlich ansprechend, sondern mehr, appelliert mehr an die Fotografen oder an die Leute, die gerne schöne Bilder sehen. Mhm. Ja, das ist aber natürlich nicht alles. Wir richten einmal im Jahr das St. Andreasberger Teleskoptreffen aus, in der Regel immer zu Neumond im September. Kommen auch gleich zu dem Termin für dieses Jahr. Da richten wir uns natürlich schon mehr an Fachinteressierte. Das heißt, da bieten wir auch Workshops an zur Kollimation eines Teleskops zum Beispiel. Also das bezeichnet den Justagevorgang, um alle optischen Elemente aufeinander auszurichten. Oder auch gibt es dann Vorträge zu Gravitationswellen, also dann tatsächlich Stand der Forschung. Wir bekommen dann auch gerne Referenten aus Braunschweig vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, haben da auch Mitglieder durchaus auch bei uns im Verein. Also wir haben auch Kernphysiker bei uns im Verein. Also wir haben relativ breit aufgestellt, was das Fachwissen betrifft. Und das darf man natürlich als Besucher auch gerne abrufen. Also ja. Auch wenn der Vortrag sozusagen nicht jetzt hochphysikalisch ist oder hochtief im Fach drinsteckt, kann man sich gerne mit uns unterhalten. Wir bekommen eigentlich recht viel Feedback, dass wir zugänglich sind und das Ganze verständlich aufarbeiten können. Also ja, das ist einer unserer Anliegen, steht auch in unserer Satzung, dass wir entsprechend an der Stelle, wie sagt man so schön, die Bildung unterstützen möchten, dass es uns ein Anliegen ist, wissenschaftliches Interesse in der breiten Gesellschaft wieder zu wecken. Natürlich sind da Schulkinder mit dabei, aber man ist nie alt genug, um nicht noch lernen zu können. Und sagt immer, lebenslang Lernen wäre eine Hürde. Nein, lebenslanges Lernen macht wirklich Spaß, wenn es denn ein Thema ist, für das man brennt oder sich interessieren kann.
Ja, wer im Harz zu Gast ist oder hier wohnt, ist es für jeden dann auf jeden Fall mal eine Empfehlung, bei euch bei einem Vortrag oder Workshop vorbeizuschneien. Klingt auf jeden Fall sehr interessant und vielseitig. Auf eurer Website habe ich noch gesehen, dass ihr auch ganz viele Sachen Barrierefreiheit macht. Also das bedeutet natürlich so, dass man als Rollstuhlfahrer bei euch an der Sternenwarte sich bewegen kann. Aber ihr macht auch was für blinde Menschen. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, weil für mich ist dieses Thema in meinem Kopf sehr visuell. Also ich stelle mir das vor, da geht es vor allen Dingen ums Gucken.
Ja.
Wie kriegt man den Sternenhimmel blinden Menschen nahegebracht?
Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Ich fange aber tatsächlich mal mit der Mobilitätseinschränkung an. Wir haben, habe ich schon gesagt, aktuell keine Kuppel. Wir haben 5 Säulen. Der Nachteil ist, wir können die Teleskope nicht draußen stehen lassen, weil der Witterungsschutz fehlt. Der Vorteil ist aber, so eine Kuppel hat meistens ist recht beengt und ist nicht wirklich rolligeeignet. Ja. Generell, man kann nur ein Teleskop meistens drin aufbringen, mit ein bisschen Glück 2. Wir können also bei uns 5 Teleskope aufbauen, müssen das aber hinterher entsprechend wieder abbauen. Wir können bei uns, wir haben 2 Behindertenparkplätze direkt neben dem Beobachtungsplatz und man kann sozusagen 2 Meter über Pflastersteine rollen und ist sofort am Teleskop. Das ist die eine Sache. Also wenn man das Teleskop entsprechend vorher mit Kollegen hat aufbauen lassen, dann kann man dann wunderbar von Auto zum Teleskop hindurchschauen. Idealerweise dann natürlich kein Newton-Spiegelteleskop. Das sind die, wo man dann oben am Rand reinschauen muss. Es gibt ja noch die Refraktoren und Schmidt-Cassegrain-Spiegelteleskope, wo man am unteren Ende hineinschaut. Das ist dann auch die richtige Rolli-Höhe. Also das wäre sozusagen was man entsprechend mobilitätseingeschränkt wunderbar nutzen kann. Das zum einen. Darüber hinaus kann man dann natürlich auch bei uns in den Vortragsraum hineinfahren. Also die Türen sind entsprechend breit genug, dass man da mit dem Rolli durchkommt. Und das ist, ja, damit ist die Barrierefreiheit dann sozusagen auch gegeben. Alles wird natürlich abgerundet von einer Toilette mit Waschraum, wo man rundet das Angebot ab. Du hast schon gesagt, für blinde Menschen den Sternenhimmel nahezubringen, einfach weil er so weit weg ist und eine rein optische Angelegenheit von uns, das ist deutlich schwieriger. Ist es tatsächlich. Das haben wir gelöst durch zum Beispiel dreidimensionale gefräste Ausschnitte der Mondoberfläche, auf denen man dann mit entsprechend taktilen Fingerspitzen spazieren gehen kann.
Ah, cool.
Und Berge und See, also die Mare, die Meere des Mondes, sind jetzt keine Wassermeere, sondern einfach freie Flächen, erfühlen kann. Wir haben darüber hinaus 3D-gedruckte Kometenkerne und andere Monde, also das heißt entsprechend Objekte aus dem 3D-Drucker, die man dann auch tatsächlich in die Hand nehmen und erfühlen kann. Das ist natürlich ein Prozess, der deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Unser einer wird das sich einmal angucken und sagen, boah, das sieht aber toll aus. Als blinder Mensch muss man dann natürlich deutlich mehr Zeit drauf investieren. Wir haben auch eine Vorrichtung, wo man die CNC-gefrästen Ausschnitte der Mondoberfläche beleuchten kann. Also wenn man lang genug wartet, dann habe ich mir sagen lassen, soll man mit den Fingerspitzen auch Tag und Nacht, also das heißt Schattenwurf, erfühlen können. Einfach weil die beschienenen Kraterränder dann ein bisschen wärmer fühlbar sind als die kälteren. Aber ich fürchte, dafür sind meine Finger nicht empfindlich genug. Ganz den Abschluss an der Stelle bietet eine sprechende Himmelsscheibe. Die muss man sich wirklich wie so eine drehbare Sternenscheibe vorstellen, nur entsprechend im Tischformat mit einem Meter mal Meter Kantenlänge. Die hat entsprechend taktil erfahrbare Schrift ausgearbeitet, also so erhabene Schrift, ist auch Braille mit aufgedruckt, kann man nicht sagen, aufgearbeitet. Und man kann die Sterne sind dann als Taster ausgeführt, also als Knöpfe, die man drücken kann. Und die Größe, die korreliert auch mit der Helligkeit des Sterns. Also es gibt 3 unterschiedliche Größenklassen von Knöpfen. Wenn man je nachdem fühlt dann schon, wie hell ist der Stern. Und die Sternbildlinien sind auch leicht erhaben ausgeführt, sodass man sozusagen auch die Sternbilder erfüllen kann, auch wenn die deutlich weniger komplex sind, als wie wir es denn von Sternkarten gewohnt sind. Also so, dass die Komplexität eben mit Fingern noch beherrschbar ist. Ja, und wenn man den Knopf tatsächlich dann drückt, dann erzählt einem die Himmelsscheibe auch noch in 2 unterschiedlichen Detailstufen, was man denn da gerade für einen Stern unter dem Finger hat. Und wenn man ihn lang drückt, dann hält er tatsächlich eine richtige Rede, was denn mit dem Stern verbunden ist. Und da kann man sich dann, also ich glaube, da sind viele Stunden Sprechzeit aufgezeichnet auf der Scheibe.
Ja, cool, was da alles so möglich ist. Du hast gerade schon gesagt, mit euren Veranstaltungen dieses Jahr sieht es auch schon ganz gut aus. Vielleicht kannst du schon mal hinten raus einen kurzen Ausblick geben, was als nächstes so für Veranstaltungen bei euch anstehen, die man besuchen kann.
Das tue ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich kann natürlich jedem wärmstens das St. Andreasberger Teleskoptreffen empfehlen. Das ist dieses Jahr im September, ich gucke kurz nach, und zwar vom Mittwoch, dem 9.9. bis zum Sonntag, dem 13.9.26. Mhm. Und da werden wir uns 4 Nächte, also 5 Tage und 4 Nächte lang die Beine in den Bauch stehen, werden man kann auch mit dem Camper kommen und in den Nachthimmel schauen, aber eben genau richtig das tun. Wir werden uns die Nächte um die Ohren schlagen, Nachtruhe ist da nicht angesagt. Und durch viele, viele Teleskope der Hobbyastronomen durchschauen können. Das ist immer ein schönes Ereignis. Wir haben auch eine Grillhütte auf dem Gelände des Internationalen Haus Sonnenberges. Die werden wir zu Mittags- und zur Abendzeit bemannen. Da gibt es dann Steaks und Salat, Steaks vom Grill und Salat und natürlich den fachlichen Austausch. Meistens gibt es dann am Freitag und am Samstag auch noch ein theoretisches Programm. Also wir haben dann Referenten vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wir haben Hobbyastronomen, die ihre Lernkurve den Leuten beibringen. Da geht es tatsächlich auch durchaus um Nightscape-Fotografie, also um Langzeitbelichtung des Nachts von der Landschaft, von der Milchstraße. Also es ist eigentlich für jeden was dabei und das soll uns dann so ein bisschen helfen, die Stimmung aufrechtzuerhalten, falls mal wirklich die ganze Zeit über schlechtes Wetter sein soll. Haben wir aber bisher auch ganz, ganz selten nur erlebt. Meistens sind immer irgendwie 2, 3 Nächte dabei, an denen man sich wirklich dann das Panorama der Milchstraße gefallen lassen kann. Oder wenn man entsprechendes Equipment hat oder nicht scheu ist zu fragen, bei den Kollegen durchs Teleskop durchschauen. Und da sind dann richtige Teleskope dabei mit einem immer noch transportabel aufgebaut, so als Dobson-Teleskop. Das sind die mit dem Gestänge vorne dran und meistens nur ein Umhang drumherum, wo man dann auf eine Leiter gucken kann und oben über den Rand reinschauen kann. Und da sind natürlich die meisten Hobbyastronomen gar nicht abgeneigt zu sagen, wenn man fragt, darf ich denn bei dir mal durchschauen? Das ist so, ja, na klar, ich habe hier gerade dieses Objekt drin und guck mal da rechts, da sieht man auch noch jenes Objekt und das macht dann schon sehr viel Spaß. Also die Nächte sind dann eher kurz und das Schlafdefizit häuft sich bis zum Sonntag ganz gut an.
Ja, cool. Also wer da noch weiter interessiert ist und noch mehr erfahren möchte,
der wird auf jeden Fall bei uns auf der Webseite fündig. Am besten einfach in die Suchmaschine ihrer Wahl eingeben und uns dann finden, weil wir haben eine sehr, sehr lange URL. Sternwarte-sankt-andreasberg.de.
Langer Ort.
Das ist jedes Mal, wenn ich die eingeben muss, ein Krampf.
Ja.
Und da findet man natürlich dann auch die aktuell anstehenden Termine. Wir haben jetzt im März 2 Stück geplant. Das ist einmal unser, wie schon erwähnt, am ersten Samstag im Monat, am 7. März ab 18 Uhr unser Astroabend. Da geht es, kann ich auch schon erzählen, um Astronavigation, wie die alten Seeleute mit Hilfe von Sonne, Mond und Planeten und der Sterne die Weltmeere bereist haben. Als Hauptvortrag gibt davor noch einen Übersichtsvortrag und im Nachgang natürlich Himmelsbeobachtungen und falls Wolken verhangen, einen computergenerierten Sternenhimmel bei uns im Planetarium. Und Ende März, am 28. März, bereits ab 15 Uhr, den deutschlandweiten Tag der Astronomie, ausgetragen von der VDS, der Vereinigung Deutscher Sternenfreunde. Und da geht es bei uns ab 15 Uhr los mit Sonnenbeobachtung. Wir haben nämlich nicht nur Teleskope, mit denen man in den Nachthimmel schauen kann, wir haben auch ein Sonnenteleskop. Und das ist jetzt kein einfach Sonne im Weißlicht. Also man kennt ja diese typische Folie von den Sonnenfinsternisbrillen, die man vorne vor das Teleskop davor kleben kann. Nein, wir haben ein Sonnenteleskop, das ein spezielles Sonnenfilter drin hat, ein H-Alpha-Filter nennt sich das. Das lässt nicht nur ein Millionstel Helligkeit durch, sondern sozusagen ein Millionstel Farbe. Das ist ein spezieller Rotton, der durchgelassen wird. Das ist eine Kennlinie des Wasserstoffatoms. Ich will es nicht zu chemisch werden, aber deswegen H-Alpha, das ist die erste Linie im Wasserstoff. Und man hat der Vorteil von diesem Farbbereich ist, dass sowohl die Sonnenatmosphäre, die Korona, beziehungsweise die Protuberanzen, die Sonne ins All hinausschleudert und die Sonnenoberfläche etwa gleich hell sind. Also man kann die Sonnenscheibe sehen und auch die Masseauswürfe, die Plasmaauswürfe, die Protuberanzen der Sonne, die dann sich richtig weit ins All hinausstrecken, sodass unsere Erde da locker ein paar Mal reinpassen würde. Und das passiert ja jetzt auch ein paar Mal schon in unsere Richtung, dass da Sonnenmaterie ausgeworfen wird. Das ist dann, wenn wir anschließend so heftiges Polarlicht bei uns haben. Wenn dann also richtig kräftig geladene Teilchen von der Sonne in unsere Richtung geschleudert werden. Also auch tagsüber durchaus einen Blick in den Himmel wert. Und so ein Sonnenteleskop ist dann auch tatsächlich einiges teurer als so ein übliches Nachtteleskop. Das schafft sich dann auch nicht jeder an. Das haben wir uns als Verein tatsächlich mal gegönnt. Einfach weil das ein wirklich schöne Erweiterung ist, gerade eben bei den helleren Nächten im Sommer und die Sonne eben deutlich unterrepräsentiert ist, ansonsten auch in Sternwarten, obwohl es eigentlich der nächstgelegene Stern ist.
Vielleicht nochmal ganz zum Abschluss zu den Polarlichtern, wo du es gerade nochmal ansprichst. Ich habe gehört, dass wir jetzt zurzeit diese krassen Polarlichter hatten, jetzt ja auch hier im Harz ganz, ganz extrem, weil wir am Ende eines Sonnenzyklus oder ähnlichem sind, der irgendwie 11 Jahre dauert, kann sein, dass ich da völlig auf dem falschen Dampfer bin. Stimmt das oder ist damit zu rechnen, dass in den nächsten Jahren auch immer mal wieder so Sonnenstürme auftreten können?
Also es gibt tatsächlich mehrere Aktivitätszyklen bei der Sonne. Es gibt einen 11-Jahres-Zyklus und einen 80-Jahres-Zyklus. Wir sind bei dem 80-Jahres-Zyklus, wenn ich richtig informiert bin, gerade auf einem Tiefpunkt. Und vor so 5-6 Jahren war die Sonne also wirklich sehr, sehr langweilig. Da ist überhaupt nichts passiert. Da war, wenn man mit ein bisschen Glück hat, man mal ein paar Sonnenflecken gesehen. Und jetzt befinden wir uns gerade ziemlich auf dem Maximum dieses 11-Jahres-Zyklus. Also momentan macht es wirklich sehr viel Spaß, sich die Sonne anzuschauen, einfach weil momentan ja kräftig was zugange ist. Das sollte jetzt dann die nächsten Jahre wieder weniger werden, aber aktuell brauchen wir uns noch keine Sorgen zu machen. Dieses Jahr und auch nächstes Jahr werden da wahrscheinlich schon noch schön was zu sehen sein.
Jawohl, also an alle Polarlichtbegeisterten, wer es dieses Jahr verpasst hat, der wird noch die eine oder andere Chance bekommen, auch hier im Harz.
Absolut.
Lieber Hendrik, vielen, vielen Dank für diesen sehr interessanten Einblick in die Arbeit der Sternwarte St. Andreasberg. Und wer Lust hat, bei euch dabei zu sein, auf eurer Website findet man, wie gesagt, alle Informationen. Man kann dort auch Mitglied werden.
Absolut.
Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und wünsche weiterhin ganz viel Erfolg und Spaß beim Beobachten des Weltalls.
Ganz vielen lieben Dank, Luca, hat mich gefreut, hier zu sein.
Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.